Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, Gäste. Ich freue mich, nach der Sommerpause wieder da zu sein. Einen großen Teil habe ich schon am Mittwoch begrüßt und jetzt den Rest hier am Sonntag. Ich freue mich, nachdem wir eben am Mittwoch unser Studium des Petrusbriefs weiter verfolgen können, dass wir jetzt auch am Sonntags im Markus-Evangelium unser Studium fortsetzen. So möchte ich euch bitten, das Markus-Evangelium aufzuschlagen, wenn ihr wollt, in euren Bibeln. Und Markus Kapitel 7, die Verse 31 bis 36, also 37, das ist unser heutiger Text. Ich hatte große Freude beim Studium und den Entdeckungen machen über diesen Text und freue mich darüber, etwas von euch oder euch weiterzugeben. Ich hoffe, ich kriege das hin und kann ansatzweise das, was in meinem Herz so freudig war und so herrlich war in diesem Text, heute in der Predigt weitergeben. Damit Gott Segen schenkt, sind wir auf ihn angewiesen, sowohl im Reden wie auch im Hören. Und auch wenn wir so schon standen, stehen wir nochmal auf. Ihr werdet gleich wieder eine Weile sitzen. Lasst uns aufstehen vor dem Herrn Jesus Christus. Aus tiefer Abhängigkeit und tiefem Glauben gegenüber deiner Herrlichkeit, deiner Kraft, deiner Vollmacht will ich bitten, Herr, dass du das Wort segnest, Herr, dass du das Wunder geschehen lässt, das aus Menschenwort Gottes Wort wird, Herr, dass du durch deinen Geist es zu deinem Wort machst in den Herzen der Zuhörer, dass es ihnen zum Kraft, zum Glauben, zum Zeugnis wird deiner Herrlichkeit und dass es sie von dieser Herrlichkeit in diese Herrlichkeit verwandelt, dass sie dir ähnlicher werden. Jesus, tu das Werk an uns, tu das Werk in uns und ich danke dir, dass wir dich darum bitten dürfen, um deinen guten Segen und dass wir auch mit dir rechnen dürfen. Du bist treu, ich preise dich dafür. Amen. So, ich hoffe, ihr habt den Text aufgeschlagen. Ich möchte den Text lesen und dann starten wir. Vers 31 in Kapitel 7. Und er verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete, und bitten ihn, dass er ihm die Hände auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seinen Finger in seine Ohren und berührte ihn mit Speicheln seine Zunge. Und er blickte zu ihm im Himmel, seufzte und spricht zu ihm, Hephata, das ist, werde geöffnet. Und sogleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fesseln seiner Zunge wurden gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, dass sie niemand sagen sollten. Je mehr es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie über ihn allemaßen bekannt und sie gerieten in höchstem Maß außer sich und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Ein guter Prediger bemerkte über diesen Absatz und sagte, das ist eigentlich ein Rätsel, das uns hier dargestellt wird. Und er sagte, wer darf sprechen und kann es nicht? Und wer kann sprechen und darf es nicht? Dieses Rätsel oder dieses Paradox wird eigentlich in unserem Text beschrieben. Da ist jemand, der eigentlich nicht reden kann und vielleicht reden, ja genau, der darf sprechen, kann nicht sprechen, so ist nicht in der Lage zu sprechen. Und dann kann er endlich sprechen und dann darf er nicht sprechen. Ich möchte diesen Text mit euch anschauen. Es sind viele, viele herrliche Dinge, die uns da gezeigt werden von dem Evangelium von Jesus Christus. So nehme ich euch da ein bisschen hinein und der Vers 31 nimmt uns sofort in den Zusammenhang, er nimmt uns sofort in die Begebenheit, in den Kontext dieser Geschichte. Das ist Vers 31. Und er verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa mitten in das Zehnstädtegebiet. Jesus Christus nimmt die Jünger und reist über Sidon, über Tyrus, über Sidon, das im Norden oben liegt am Meer und er macht so einen Bogen und reist um den See Galiläa herum auf der rechten Seite, wenn ihr von die Karte Israels so ein bisschen vor Augen habt, reist er so auf der rechten Seite in das Zehnstädtegebiet, bekannt als die Dekapolis, das sind 10 Städte, die aus dem heidnischen Land waren, das sind alles Heiden gewesen, es ist ein heidnisches Land gewesen. und stand unter syrischer Herrschaft. Also Jesus reist von Jerusalem oder von Israel weg, von Judäa und reist in das Gebiet der Heiden, durchzieht Tyros, Sidon und kommt in dieses große Gebiet der Heiden, das unter syrischer Herrschaft stand. Man kennt das unter das heutige Libanon. Das ist die Gegend, in der Jesus sich befand. Das war jetzt keine Tagesreise. Wir befinden uns hier im Markus-Evangelium. Ich vermute, der hat hier 2, 3, 4 Monate verbracht in diesen Gegenden. In diesen Gegenden hat er sich zurückgezogen mit seinen Jüngern. Warum tat er das? Vor den Sommerferien und in den letzten Predigten haben wir uns damit beschäftigt. Jesus verkündigte das Evangelium vom Reich. Er verkündigte und bestätigte das durch zahlreiche großartige Zeichen und Wunder und zeigte, dass er der Messias, der Herrscher, der Schöpfer und der Retter der Welt ist. Und die Seinen nahmen nicht auf. Bis dahin, dass sie ihn verleumdeten und ständig in eine Falle stellten, um ihn zu überführen, ist einen Sektenführer und einen Irrlehrer und einen mit Dämonen Besessenen zu offenbaren. Und die lehnen ihn ab. Und was Jesus macht, er nimmt jetzt seine Jünger und zeigt, zu wem das Evangelium jetzt kommt. Er macht mit ihnen sozusagen einen Ausflug und er geht mit ihnen in das Gebiet der Heiden. Die Juden lehnten ihn ab. Jetzt zeigt er ihnen, wohin geht das Evangelium. Er geht in das Gebiet der Heiden und die Jünger lernen etwas an dieser Begebenheit. Sie lernen die Verstocktheit seines eigenen Volkes. In Kapitel 7, Vers 24 bis 30 haben wir diese Begebenheit uns angeschaut, als die Frau, die für ihre Tochter gebeten hat. Diese Begebenheit haben wir gesehen, was für einen großen Glauben die Heiden hatten. Die Juden, die Grundlage hatten, die Voraussetzungen hatten, hatten Jesus abgelehnt. Die Heiden nahmen ihn auf, waren bereit, an ihn zu glauben, ihn aufzunehmen. Und mit großem Glauben begegneten sie und erfuhren auch große Dinge. Und diese Frau erfuhr auch große Dinge. Jesus reist mit den Jüngern und die Jünger lernen mehr und mehr und sehen, eigentlich ist es ein Gerichtshandeln. Sie sehen, wie die Heiden Jesus aufnehmen, wie sie an ihn glauben und was er auch an ihnen dann tut. Und diese Begebenheit nimmt uns da ein bisschen hinein. Was heißt ein bisschen? Ich finde, in einer wunderbaren Art und Weise. Ich will ein, zwei Sachen euch noch kurz zum Kontext sagen, im Hintergrund. Das Gebiet, in dem Jesus jetzt unterwegs ist, das Zehn-Städte-Gebiet, auf der anderen Seite vom See Genezareth, da war Jesus nicht unbekannt. Spätestens seitdem er einmal diese Gegend besucht hatte und einen Besessenen geheilt hatte. Auch diesen Abschnitt haben wir durchgearbeitet, das ist in Markus Kapitel 5. Da geht es darum, dass Jesus auf dieser Seite des Sees mal rübergefahren war, schon mit seinen Jüngern. Ich lese Kapitel 5, Vers 1. Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich in den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, in dem dann Dämonen, Legionen wohnten. Das ist das Gebiet der Gerasener, unter anderem ein Gebiet oder eine Stadt von diesen 10 Städten. Jesus war da schon einmal. Und er heilte dort diesen in einer Art und Weise, dass ein großes Erstaunen gab. Und er sagt zu diesem Gerasener, geh in dein Haus und sag's denen nur in deinem Haus. Und was macht dieser Gerasener? In Kapitel 5, Vers 20, er geht in sein Haus und geht in alle 10 Städte. Das heißt, er reist, das ist einer der ersten Missionare, und er geht und erzählt überall von dem, was Jesus an ihm Großartiges getan hat. Und macht da Missionsarbeit, ist wie gesagt einer der ersten Missionare. Das heißt, als Jesus hier mit seinen Jüngern in dieses Gebiet kommt, war er nicht unbekannt. In Matthäus Kapitel 4 können wir nachlesen, das machen wir jetzt nicht, aber nur als Information, da heißt es sogar, dass sie aus diesem Gebiet nach Judäa sogar gereist sind. Heiden kamen aus Judäa, aus diesem Heidengebiet der 10 Städte und kamen hinein nach Judäa, um von Jesus geheilt zu werden, Jesus zu begegnen. Und jetzt ist er bei ihnen. Dieser Jesus ist jetzt bei ihnen. Und das ist eine große Freude. Menschen kommen. Menschen kommen und nehmen und suchen seine Hilfe. Also das nimmt uns ein bisschen in den ganzen Kontext, in den Hintergrund. Wir lernen, wie die Heiden das Evangelium annehmen und was Jesus an ihnen und für sie tut. Das, was wir jetzt sehen, ist so faszinierend. Die eigentliche Geschichte beginnt ab Vers 32. Und sie bringen dann einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete, und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Eine herrliche Begebenheit. Ich muss ehrlich aber gestehen, als ich zum ersten Mal diesen Text nicht, also als Vorbereitung für die Predigt, ich wusste, jetzt kommen wir zu dem nächsten Abschnitt, ich las den Text und dachte, okay, schon wieder eine Heilung. Nicht, dass ich nicht mich über eine Heilung freue, die Jesus getan hat. Ich sage, okay, darüber haben wir aber schon vieles gehört, warum Jesus geheilt hat, wie Jesus geheilt hat. Ist halt jetzt wieder eine Heilung, Markus informiert, er heilte schon wieder. Und dann begann ich diesen Text zu lesen und dann zu studieren. Und dann merkte ich, wie herrlich dieser eigentlich Abschnitt ist und wie viel Details und wie viel Liebe und wie viel Zuwendung und wie viel Barmherzigkeit wir im Evangelium von Jesus Christus in diesem Text finden. Wie gesagt, ich möchte euch ein bisschen davon heute weitergeben. Sie, was sind Sie? Und Sie bringen in einen Tauben. Das sind diese Heiden. Das sind die, die von Jesus gehört haben, vielleicht in Judäa ihn sogar schon gesehen haben. Sie wissen, dass er Taube hörend, Blinde sehend, Lahme gehend machen kann. Und sie bringen jetzt ihn zu ihm. Sie, das sind diese Heiden. Aber was hier weit wichtiger ist, sie bringen ihn. Warum? Weil das, was er hat, ihn isoliert. Er hat davon nichts gehört. Man hat ihm nichts davon erzählt. Woher denn? Er kann es nicht hören. Er ist hilflos, er ist auf sie angewiesen, dass jemand für ihn mitbekommt, da gibt es für dich Hilfe. Das ist ein armer Kerl. Diese Krankheit damals, wie heute nicht so extrem wie damals, hat ihn ziemlich isoliert, von der Gesellschaft isoliert. Er hatte nicht viel mitbekommen, er hat nichts hören können. Lesen konnten nicht alle. Er war ziemlich von der Gesellschaft isoliert. Wenn man von Geburt an so taub zur Welt kam oder ziemlich früh in der Kindheit sein Gehör verloren hat, das hat Auswirkungen auch auf seine Sprache gehabt. Das heißt, sie bringen zu ihm einen Tauben, der mit Mühe redete. Das heißt, weil er die Worte nicht hören kann, kann er sie nicht richtig reden, kann er sie nicht richtig aussprechen. Ich bin mir sicher, ihr habt schon mal einen Tauben reden gehört. Ja, das klingt anders. Warum? Er kennt die Laute nicht, er kennt die Worte nicht, er kennt nicht die Sprachmelodie, er kennt sie nicht. Und das klingt komisch. Und deswegen heißt es, eigentlich ist es ein Taube, der mit Mühe redete. Er hat nie zu reden gelernt. Er kennt die Worte nicht. Und das isoliert ihn. Und nicht nur unter den Juden, auch unter den Heiden gehörte diese Krankheit, dass man nicht jetzt die wie Aussatz, aber trotzdem, es war ein Unreiner. Und es war ein sozial niedrig gestellter, wir können es wirklich sagen, ein isolierter. Heutzutage gibt es Hörgeräte, die etwas helfen. Für die älteren Geschwister sind wahrscheinlich froh, dass es sowas gibt. Es gibt Kopfhörer, die man sehr laut drehen kann, bis das Piepsen kommt. Es gibt alles Mögliche, um noch irgendwie, es gibt Implantate, die auf den Nerv Signale senden oder auf Knochen und wie auch immer. Es gibt verschiedene Bemühungen, Möglichkeiten, heute diejenigen, die taub sind, da zu helfen. Damals unmöglich. Aber hier, sie bekommen mit, sie hören von diesem Jesus, sie wissen das und was machen sie? Sie bringen ihn zu Jesus. Und sie haben eine Bitte. Sie sagen zu ihm, leg ihm die Hände auf. Warum? Das haben sie gesehen. Das macht er immer. Keine Ahnung, warum macht er das? Kommt da eine Übertragung? Fließt da besonderer Segen? Ist es seine Hand? Sie wissen es nicht. Sie wissen nur eins, wenn er das macht, meistens, fast immer, er legt die Hände auf. Markus Evangelium Kapitel 1, 31, 42, Kapitel 5, 41, 6, 7, 8, immer wieder wird uns berichtet, und er legt ihnen die Hände auf und er heilte sie. Und das haben sie gesehen, also bitten sie, leg ihm doch auch die Hände auf. Warum legt Jesus die Hände auf? Warum macht er das? Er könnte reden, er könnte sogar nur denken und das würde geschehen. Und hier kommen wir eigentlich schon zu der Hauptbotschaft und zur Kernaussage von unserem Abschnitt, was Jesus hier macht. Und ich möchte euch schon ein bisschen hinführen. Es ist ein Akt der Zuwendung. Er berührte die Kranken, er berührte die Unreinen, er berührte die Sünder. Für die Juden war das ein Gräuel. Für die Juden war das ein Tabubruch. Weiß er nicht, dass es ein Leprakranker war? Weiß er nicht, dass es ein Aussätziger ist? Und der macht sich unrein, der berührt. Aber guck mal, wie sehr Jesus sich mit den Kranken identifizierte. Und das ist ein Stück weit Handauflegung, Identifikation. Wenn wir segnen, Wir hätten auch auf die Kinder unsere Hände auflegen können beim Beten. Dann heißt, wir identifizieren uns mit ihnen. Wir stehen hinter ihnen. Wir sind eins. Und Jesus identifizierte sich mit den Schwachen. Er identifizierte sich mit den Kranken. Er hatte Zuneigung ihnen gezeigt. Und sie sahen das, dass er etwas tut. Und jetzt bekommen wir einen Hinweis, warum er das tut, was er tut. Wie gesagt, Jesus hätte einfach sprechen können. Nein, er hätte einfach denken können. Und dass der Herr der Herren und diese Dinge geschehen. Aber was Jesus tut, geht darüber hinaus. Beim ersten Lesen dachte ich, hä? Schaut mal, was das heißt, was die Heilung ist. Vers 33. Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger in seine Ohren. Könnt ihr euch das bildlich vorstellen? Geht hin und steckt ihm so die Finger in seine Ohren. Komisch, gell? Also ich las das, habe ich mir das vorgestellt und überlegt, warum macht er das? Wieso steckt er jetzt ein? Könnt ihr euch den Tauben vorstellen? Sagt, ich höre ja eh nichts. Dann, was macht er? Er berührt seine Zunge mit Speichel. Ich vermute, die meisten von euch würden sagen, igitt. Das ist aber nicht sehr hygienisch, was er da macht, gell? Dann, er berührt ihn mit Speichel, dann blickt er zum Himmel auf, er seufzt, er redet. Markus gibt uns sehr, sehr viele Details darüber, was Jesus jetzt mit ihm macht. Sonst heißt es, und er heilte sie. Aber hier bekommen wir eine Beschreibung, wie er heilt und warum er heilt. Und ich möchte euch fünf Punkte zeigen, wie Jesus diesen Taubstummen heilt und warum er das macht, was er da macht. Und so viel euch schon mal verraten, es ist ein tiefer Akt der Zuneigung, es ist ein tiefer Akt der Barmherzigkeit, es ist ein Ausdruck seiner Liebe und seiner Zuwendung zu ihm. Er geht so auf ihn ein, das ist sehr, darf ich so sagen, es ist sehr zärtlich, was er macht. Auch wenn das ein bisschen eklig für uns vielleicht vorstellbar ist, mit dem Speichel und so weiter oder die Finger in die Ohren und dann hat man dann vielleicht noch so Ohrenschmalz oder so. Das hat nichts mit eklig zu tun und peinlich und sondern es ist wirklich ich möchte euch zeigen, es ist eine tiefe Zuneigung, die Jesus ihm gibt. Darf ich sagen, er hat noch nie so viel Zärtlichkeit erlebt wie in diesem Moment. Von niemandem hat er so viel Zärtlichkeit und Zuwendung erlebt wie in diesem Moment. Denn seine Krankheit hat ihn so isoliert. Darf ich so sagen, niemand hat ihm Finger in die Ohren gelegt. Niemand hat seine Zunge berührt. Aber Schritt für Schritt. Was macht er als erstes? Gucken wir uns das an. Was macht er als erstes? Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite. Allein das, könnt ihr euch vorstellen, wie viele Menschen da sind. Wie viele jetzt da waren, die von ihm gehört haben, die jetzt seine Hilfe suchen. Es waren immer große Volksmengen. Das heißt sogar, er hat keinen Ort, keinen Platz, kein Essen mehr gefunden, weil so viele Menschen da sind. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, eine Riesenmenge an Volksauflauf. Dann bringen sie einen. Er konnte da nicht hingehen. Er konnte nicht sagen, hey Jesus, ich brauche Hilfe. Jesus, ich höre nicht. Er wusste nichts davon. Er konnte nicht kommunizieren. Er konnte auf sich nicht aufmerksam machen. Er hatte kein Plakat, bitte hilf mir, sondern er war hilflos. Jetzt bringen sie ihn. Könnt ihr euch vorstellen, in dieser Volksmenge, was macht Jesus? Er zeigt, du bist nicht einfach einer von den vielen. Ich finde es so bemerkenswert, allein dieser Akt. Er nimmt ihn und sagt, komm mal und geht mit ihm beiseite. Wisst ihr, was er macht? Er sagt, ich nehme mir Zeit für dich persönlich. Ich nehme besonders Zeit für dich. Er nimmt ihn aus dieser Volksmenge, aus diesem Haufen heraus und sagt, ich nehme dich wahr. Auch wenn du denkst, man nimmt dich nicht wahr. Jesus weiß ganz genau, was er leidet. Er weiß ganz genau, wie er sein Leben lang sich gefühlt hat. Und was er jetzt macht, ist ein tiefer Akt der Zuneigung. Er nimmt sich ganz besonders Zeit. Ist das nicht herrlich? Könnt ihr euch vorstellen, aus dieser großen Volksmenge, alle sind da, viele Kranke. Könnt ihr euch mal nur einen Eindruck verschaffen, was für ein Geheule und Geschreie und ein Tumult da ist? Und Jesus nimmt ihn beiseite, sagt, hey, das ist jetzt zu laut, auch für dich, ist zu laut. Er geht mit ihnen beiseite. Also er nimmt sich ganz besondere Zeit, er nimmt, ist aufmerksam. Ja. Und was er damit meint, er kann ja nicht zu ihm reden, dass er hört ja nichts. Was Jesus hier macht, er zeigt ihm ganz viel. Er redet nicht zu ihm, sondern er zeigt ihm. Und in dem Moment, wo er ihn beiseite nimmt, sagt er, guck mal, ich nehme dich wahr. Das muss erstaunlich für ihn gewesen sein. Dieser Moment, er nimmt mich wahr. Das ist, allein das müsste schon reichen. Allein das ist für mich herrlich, wenn ich diesen Text lese und sage, und er nimmt ihn beiseite, denke ich, boah. Aber er hört damit nicht auf. Jetzt nimmt er ihn beiseite und dann tut er etwas Ungewöhnliches. Vielleicht stehen die Leute daneben und denken, was macht er jetzt? Sie haben gebeten, dass er die Hände auflegt, aber er legt nicht die Hände auf, er steckt seine Finger in seine Ohren. Wahrscheinlich sagt er, sowas haben wir noch nie gesehen. Vielleicht haben sie ab dann angefangen, auch ihre Finger in die Ohren in der anderen zu stecken, wenn die Leute taub waren. Wenn Jesus die Finger in die Ohren gesteckt hat, dann macht man das so. So entsteht übrigens Kult und Aberglaube und komische Praktiken. Die haben einfach dann gedacht, so, wenn Jesus die Finger in die Ohren steckt, dann müssen wir auch. Wenn jemand ein Problem mit dem Reden hat, dann muss man einen Spucke auf die Zunge drauf, dann wird es schon helfen. Warum macht das Jesus? Das zeugt ja nur eine komische Situation. Was Jesus macht, ist, er zeigt ihm wieder was. Er zeigt ihm wieder was. Und was zeigt er ihm? Ich weiß, was sein Problem ist. Was war sein Problem? Er konnte nicht hören. Also sagt Jesus, gell, das geht um die Ohren, um deine beiden Ohren. Ja, es geht um die Ohren. Und er steckt seine Finger in seine Ohren. Das ist das Problem. Das ist das Hauptproblem. Das müssen wir angehen. Das müssen wir, im Prinzip sagt er, ich weiß, ich verstehe dich, ich weiß, wo dein Problem ist. Ich nehme Zeit für dich und du kannst nicht hören, gell? Und könnt ihr euch vorstellen, jetzt steht dieser Taube und er merkt, er nimmt sich Zeit für mich und er weiß, um was für ein Problem ich habe. Er weiß, es geht um meine Ohren. Gut, das ist schon mal gut. Er weiß, es geht um meine Ohren, nicht um meine Rückenprobleme, nicht um Kopfschmerzen, sondern ich kann nicht hören. Er weiß das. Jesus zeigt ihm etwas dadurch. Einfach, ganz, ganz einfach. Das ist kein Hokuspokus, das ist nicht, man muss nicht besonders die Finger reintun. Liebe Geschwister, bevor ich weiterrede, Jesus hat auf viele verschiedene Art und Weise geheilt. Und wenn er geheilt hat, dann hat er Zeichen getan. Und wenn es notwendig war, hat er auf die Erde gespuckt und hat Lehm zubereitet und auf die Augen gestrichen. Wenn es notwendig war, das heißt, er hat diese Dinge getan, um etwas deutlich zu machen. Nicht Lehm macht die Augen mit Spucke vermischt, macht die Augen sehend, sondern damit macht er etwas deutlich. In dem Kontext war es am Sabbat und er wollte sie provozieren und sage, ich arbeite jetzt. Ich tue jetzt einen Tonklumpen mal auf die Augen. Für sie war das ein Gräuel, ein Anstoß und er provozierte sie. Das heißt, jede Handlung, die Jesus macht, er zeigt dadurch etwas. Er lehrt dadurch. Und in dem Fall in eine ganz besondere Zuwendung, er zeigt ihm. Also, ich nehme mir Zeit für dich, du bist mir wichtig, er nimmt ihn beiseite. Dann sagt, ich nehme dein Problem wahr, du hast ein Problem mit dem Hören, das zeigte ihm. Aber er weiß auch, das Problem mit dem Hören, das ist zwar das Hauptproblem, aber die Folge ist, er kann dadurch nicht reden. Nicht, dass er keine Zunge hatte, sondern er konnte einfach nicht reden. Er hat nie reden gehört. Und Jesus weiß das. Jesus weiß das. Und ich finde das sehr bemerkenswert. Für manche eklig, aber was Jesus meint, macht es so. So. Er spuckt ihm nicht auf die Zunge, sondern er nimmt seinen Finger und sagt, ich weiß, dass du nicht reden kannst und legt seinen Finger auf seine Zunge. Und in dem Moment, wo er seinen Finger auf seine Zunge legt und dann auf seine Zunge, dann ist natürlich Speichel dabei. Ihr müsst euch nicht vorstellen, dass er drauf gespuckt hat und dann da auch drauf gespuckt hat. Das ist nicht. Er sagt, ich weiß, warum? Ich weiß, du kannst nicht reden. Aber wisst ihr, was Jesus macht? Ich mache, dass du reden kannst. Herrlich? Herrlich. Glaubt ihr, er hat es verstanden? Ist das kompliziert? Im Prinzip nennt man das ist Gebärdensprache. Die erste Gebärdensprache wahrscheinlich, die Jesus da erfunden hat. Er sagt, ich mache, dass du reden. Mein, ich gebe dir Reden. Das ist Wahnsinn. Wisst ihr, warum es so wichtig ist? In dem Moment, wo er dann hören wird, das passiert schlagartig, was müsste er normalerweise dann tun? Eine Logopädie-Schule besuchen. Das heißt, man müsste, weil Zunge ist ja da, die war ja nicht verfault und so, nicht verkümmert, der hat ja gegessen und getrunken. So, er musste jetzt auf einmal, jetzt kann er hören, jetzt musste die Sprache lernen, richtig? Aber wisst ihr, was beim Wunder geschieht? Er kann auf Anhieb hören und er kann auf Anhieb reden. Er lernt nicht reden. Es ist nicht ein Prozess, wo er merkt, ah, jetzt nehme ich die Worte wahr, sondern Jesus sagt, ich mache, dass du reden kannst. Er musste das nicht lernen. Es ist ein Wunder. Es ist ein großes Wunder vor ihren Augen, vor ihren Ohren. Auf jeden Fall, Jesus zeigt dadurch, ich weiß die Folge deines Problems von deinem Hören. Du kannst nicht reden. Ja. Er wendet sich hinzu. Er zeigt ihm gleich, was er tun wird. Und ich kann mir vorstellen, mit jeder Handlung von dem, er fand das nicht eklig und nicht komisch, mit jeder Handlung, er verstand, was Jesus tut und er dachte, oh, mir wird gleich geholfen. Hoffnung steigt, Hoffnung wächst. Und dann macht Jesus das Nächste, das Vierte. Und dann heißt es, und er blickte zum Himmel, und dann ist mal, und er blickte zum Himmel. Warum macht er das? Er blickt zum Himmel, fasst an, Fingern drauf und dann schaut er hoch. Was weiß dieser Mann? Die Hilfe kommt vorher von oben. Und wer ist oben? Der Vater im Himmel. Das heißt, die Heilung, die jetzt geschieht, die geschieht von Gott her. Jesus tut das nicht aus seiner eigenen Kraft, Jesus tut das nicht in seiner eigenen Vollmacht, sondern er tut das alles, um wen zu verherrlichen? Im Vater im Himmel. Und wir haben einige Zeugnisse und Berichte, wir werden es auch im Markus Evangelium noch im weiteren Studium lesen, heißt, und sie verherrlichten Gott, der Gott der Juden. Sie merken auf einmal, oh, und Jesus sagt, weißt du, woher das jetzt gleich kommt? Weißt du, wer dir jetzt gleich helfen wird? Weißt du, in welcher Vollmacht und Kraft? Er könnte einfach sagen, aber er zeigt ihm, was jetzt passiert. Er wird jetzt zum Papa reden. Er wird jetzt den Papa fragen. Er wird den Vater im Himmel bitten. Und er wird in gleicher Weise übrigens bei Lazarus. Er blickte im Himmel und sagte, Herr, verherrliche mich, wie ich dich verherrliche, damit jeder weiß, woher das kommt. Es ist kein Hokuspokus, es ist keine Magie, sondern der muss jetzt auf seine Art und Weise muss er jetzt verstehen, wie geschieht jetzt gleich das Wunder. Jesus guckt hoch und er guckt auch hoch, sagt, ich komme von oben. Und jetzt, was Jesus als Nächstes, was macht er als Nächstes? Fünftens. Seufzte und sprach. Ich habe mir gedacht, warum seufzt er? Warum heilte Jesus Menschen? Weil er tiefes Mitleid mit ihnen hatte. Warum wandte er sich ihren Krankheiten zu? Weil es ihnen verkümmerte und bekümmerte, weil es sein Herz zerrissen hat, weil er ihr Leiden und Schwierigkeiten sah. Er sah diesen Mann, der von Kindheit wahrscheinlich, vielleicht sogar von Geburt, nie hören konnte, der von Geburt nie gescheit reden konnte, der isoliert war in allen Dingen. Und glaubt ihr, ihm ist es gleichgültig? Nein, alles seine Taten zeigen, wie sehr dieser Mensch ihm am Herzen liegt. Und wisst ihr, was das mit ihm macht? Das zerreißt sein Herz. Aber wie sagst du das? Es tut mir so leid, wie es dir geht. Oh, es tut mir so leid, ich leide mit dir mit. Wie seufzt man? Zwei Dinge geschehen. Im besten Fall hat man diese Zähne geputzt, dann hat man es gerochen. Man sieht das. Man sieht, man atmet ein und man weiß, oh Mann, der seufzt gerade. Jesus drückt damit sein Mitgefühl aus, ich habe Erbarmen mit dir. Er seufzt mit. Römer Kapitel 8, Vers 26, oder der ganze Abschnitt heißt, die Natur seufzt, wir seufzen. Und wisst ihr, wer noch seufzt? Und der Heilige Geist verwendet sich für uns seufzend, und das ist das gleiche Wort. Er seufzt für uns, er verwendet sich für uns, weil er unser Leiden sieht. Das ist dieses Seufzen, es ist dieses voller Mitgefühl, voller das Leiden sehen, das Ringen sehen, diese Folgen der Sünde sehen, das ist dieses Seufzen. Und er zeigt ihm das. Es bewegt ihn nicht nur innerlich, sondern was er macht ist, für ihn, für diesen Tauben und für den, den ich reden kann, zeigt er sein Mitgefühl, indem er seufzt. Das sind ganz schön viele Zeichen, die er da gemacht hat, gell? Guck mal, wie er sich diesem Menschen genaht hat, wie er sich ganz bewusst sich Zeit für ihn genommen hat, ihn beiseite genommen hat, ihm gezeigt hat, wo sein Problem ist, ihm gezeigt hat, was er tun wird, ihm gezeigt hat, wie er es tun wird, woher das kommen wird und warum er es tun wird. Das alles in diesen paar Verschen. Aber er nimmt sich in die ganz intensiv Zeit für ihn. Ich finde das erstaunlich, ich finde das wunderbar, herrlich. Was für ein Evangelium. Und das, der Herr der Herren, der Schöpfer der Himmel und der Erde, besucht Menschen in ihrer Not und naht ihnen auf diese Art und Weise. Er sieht sie, er sieht ihr Leiden, er wendet sich zu. Und ich darf ich wirklich euch das so in aller Demut sagen und voll, in aller Zärtlichkeit, in aller Fürsorge, das ist unglaublich. Dieser Herr Jesus Christus, wer er ist und wie er mit ihnen umgeht. Und sie stehen da und sie schauen und sie lernen, wie er sich den Heiden und auf was für eine Art und Weise er sich den Heiden nahm. Ein Jesus, der Jude, was macht er bei dem Heiden? Er steckt ihm seine Finger in die Ohren. Was macht er bei dem Heiden? Er berührt seine Zunge mit seinem Speichel. Das ist ja ein Tabubruch, das ist ja unrein, das ist ja Versündigen, alles Mögliche. Jesus sagt, nein. Er wendet sich diesen Menschen zu, in eine ganz besondere Art und Weise. Und was geschieht? Augenblicklich, sofort. Nochmal, liebe Geschwister, ich werde gleich noch was zu Heilung und Wunder sagen, weil wir müssen uns gleich Vers 36, 37 auch uns anschauen. Aber wenn Jesus heilt, dann ist es nicht, und in 3 Wochen ging es einem etwas besser. Und nach einem Monat, merklich, wurde er gestärkt. Und nach halbem Jahr lernt er die ersten Worte richtig aussprechen. Und nach 3 Jahren konnte er flüssig reden. Das ist nicht, wenn Jesus heilt. Vielleicht ist es so, wenn Menschen heilen und man gerne das als Heilung sehen würde, was auch immer. Aber wenn Jesus heilt, dann geschieht das sofort. Und zwar komplett und radikal. Warum? Weil das ein Schöpfungsakt ist. Weil das, was Jesus tut, er macht aus dem Nichts in das Seiende. Er schafft Neues. Und das ist jetzt wichtig. Was er macht, ist, er schafft Neues. Und wisst ihr was? Die Juden haben es nicht verstanden und die Heiden haben es verstanden. Lasst uns das anschauen. Vers 36 und 37. Und er gebot ihnen, dass sie es niemandem sagen sollten. Je mehr er es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie es über alle Maßen bekannt. Und sie gerieten in höchstem Maße außer sich und sprachen, er hat alles wohl gemacht, er macht sowohl Taubende hören als auch Stumme redend. Liebe Geschwister, ich weiß es nicht, keine Ahnung, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht, aber allein das, die Verse vorhin, der Art und Weise, wie er diesen Menschen nannte, ist für mich herrlich. Ist ein herrlicher Trost und das zeigt das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus, von dem guten Hirten. Was das heißt, die Schwachen, wie er sich den Schwachen annimmt. Aber was jetzt hier kommt, ist nicht weniger herrlich. Es gibt noch mehr an Herrlichkeit in diesen Versen. Also zuerst, könnt ihr euch vorstellen, jetzt sein Leben lang war er taub und jetzt hört er. Sein Leben lang konnte er nicht reden und auf einmal kann er reden. Jetzt kann er reden und darf nicht reden. Das ist echt frustrierend. Jetzt könnte er sprudeln, jetzt könnte er voller Dankbarkeit und jetzt hat er was zu erzählen, oder? Jetzt hat er was zu verkündigen. Jetzt hat er eine Story wie niemand, außer dem Besessenen wahrscheinlich. Da, jetzt kann er etwas sagen, jetzt kann er reden. Und Jesus sagt, du darfst nicht reden. Vorher durfte er reden und konnte nicht reden. Jetzt kann er reden und darf nicht reden. Warum verbietet Jesus ihm das? War das nicht eine gute Gelegenheit? Jetzt könnt ihr doch hingehen und sagen, hört zu, schaut, guck mal, ich kann reden, guck mal. Sag mal was, ich verstehe das. Wisst ihr, wer das gemacht hat? Warum verbietet es Jesus? Warum verbietet er das? Jetzt hat er doch viel zu sagen. Über 2, 3 Dinge müssen wir uns Gedanken machen, warum Jesus das verbietet. Das Erste, und das ist sehr wichtig, er verbietet es, weil der Zeitpunkt noch nicht da ist. Warum? Weil wenn die jetzt verkündigen, in dieser Art und Weise, wäre es ein verkürztes Evangelium. Und das ist das Problem bis heute, dass wir ein verkürztes Evangelium predigen. Denn was war das Problem in Judäa und dann auch in Galiläa und in Jerusalem? Warum strömten alle Menschen aus dem 10 Städtegebiet zu ihm? Warum? Warum kamen sie und wollten ihn zum König machen? Weil er Brot vermehrt hat, weil er Wein gemacht hat, weil er Kranke gesund gemacht hat und Blinde sehend, Taube hörend, Stumme redend. Sie haben einen super Arzt bekommen, Sie haben einen Sozialhelfer bekommen, Sie haben einen Winzer bekommen, Sie haben einen Bäcker bekommen. So einen König hätten Sie gern. Das ist aber ein zu kurzes Evangelium. Menschen suchten ihn nur wegen äußerlicher Leiden und äußerer Schwierigkeiten. Und wenn dieser jetzt gehen würde und das verkündigen würde das passieren, was immer passiert ist. Die ganzen Menge kamen, weil sie gedacht haben, ja, heile mich auch, ja, gib mir uns auch was zu essen, zeig uns auch ein Wunder. Aber warum kommen sie nicht zu ihm? Weil er ihre innere Krankheit zu heilen sucht. Das ist nicht die Hauptsache, das war nicht der Grund, warum er in diese Welt kam, Menschen gesund zu machen. Er kam nicht, Tauben hören, Blinde sehen, Lahme gehen zu machen, um zu sagen, das ist meine Mission. Er kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Diese Dinge, die er tat, waren aber nur begleitende Zeichen, Wunder, die das bestätigten, dass seine Botschaft wahr ist. Aber die Menschen verstanden nicht, was geschah noch nicht? Was konnten sie noch nicht verkündigen? Was konnten sie noch nicht erzählen? Dass er leiden, dass er sterben und dass er auferstehen wird. Das ist noch nicht vollbracht. Und das ist der Grund, warum ihr sagt, erzählt's noch nicht, wartet. Die Petrus, Johannes und Jakobus sehen Jesus verherrlicht, sagt, erzählt's noch nicht, wartet. Bis wohin? Bis ich auferstanden bin. Dann könnt ihr das alles erzählen. Dann ist das Evangelium komplett. Dann ist das Evangelium vollkommen. Dann habt ihr ein ganzes Evangelium und nicht ein verkürztes Evangelium, das nur ein Wohlstandsevangelium ist oder ein Heilungsevangelium ist oder ein Gesundheitsevangelium ist. Bitte verkündigt das ganze Evangelium. Und darum verbietet es ihn. Er sagt, der Zeitpunkt ist noch nicht da. Und er zeigt es auch den Jüngern. Und er zeigt es und er lehrt sie. Wann sollen sie hinausgehen in die Welt und alle Menschen zu Jüngern machen? Wann sollen die Heiden das Zeugnis bekommen? Nachdem er auferstanden ist und sie die Kraft durch den Heiligen Geist empfangen haben. Das heißt, das Verbot ist, ihr sollt nicht weiterreden. Ist begründet auf das Evangelium, es ist noch nicht fertig. Er ist noch nicht den ganzen Weg gegangen. Für uns bedeutet das, wir verkündigen einen Christus nicht einfach, der alles wieder gut machen kann in unserem jetzigen Leben, ob krankheitlich, finanziell, gesundheitlich, Ehe, wie auch immer. Wir verkündigen einen Christus, der uns ein ewiges Evangelium, eine ewige Sicherheit, eine ewige Krankheit weggenommen hat, nämlich die Sünde und die Folgen der Tod. Das ist, was Jesus tut. In dem Moment, wo Jesus nach seinen Wundern immer wieder das betont hat, ich bin das wahre Brot, um dieses Brot geht gar nicht, ich bin das wahre Wasser und so weiter. Was haben die Menschen mit ihm gemacht? Sie haben ihn verlassen. Daran waren sie nicht interessiert. Sie waren nur an diesen äußerlichen Zeichen und Wundern interessiert, aber nie an der wahren Person des Christus. Und Jesus weiß es und er will sie in die Volksmenge nicht in die falsche Irre führen. Er sagt, wartet noch, geht nicht hin. Aber je mehr er das sagte, umso mehr haben sie ihn über die Maßen verkündigt. Als ich das las, dachte ich, wir müssen unsere Motivation zur Mission, Evangelisation verändern. Ich habe gedacht, wir sagen immer, geht hinaus. Wisst ihr, was wir sagen müssen? Geht nicht hinaus. Da heißt es, je mehr sie sagte, tut es nicht, umso mehr tat es. Ich dachte, vielleicht ist das eine Möglichkeit für uns. Vielleicht dachte ich, wenn die euch verbieten würden, von Jesus weiter zu erzählen, vielleicht denkt ihr, den wische ich eins aus. Erst recht werde ich das sagen. Vielleicht bewirkt das in uns genau das Gegenteil, weil wir so trotzig sind. Das ist ja schon meine Strategie, ich habe es noch nicht hingekriegt, meinen Kindern zu verbieten, Müll rauszutragen, den Hof zu fegen, Gutes zu tun. Vielleicht motiviert sie, das doch gerne zu tun. Vielleicht fallen sie der Versuchung vom Teufel und sagen, der Papa gönnt euch das nicht. Ich weiß es nicht. Aber je mehr es verbat, umso mehr taten sie das. Warum? Sehr interessant, wie Markus das schreibt. Sie machten es über alle Maßen bekannt. Warum? Und sie gerieten in höchstem Maße außer sich. Er bringt diese beiden Dinge. Der Grund, warum sie übermaßen, das heißt über das Natürliche hinaus, über das Zeugnis zum Vater, Mutter oder Geschwistern an einem Ort, warum sie es im ganzen 10-Städte-Gebiet sich ausgebreitet hatte, war der Grund, weil sie übermaßen begeistert waren. Nicht etwas, war aber schön, Das war aber ein netter Gottesdienst, war eine nette Predigt, war schön, war gut. Nein, sie waren übermaßen voll und sie konnten es einfach nicht für sich behalten. Übermaßen, also es floss über. Warum? Weil sie da gesehen haben, das haben sie noch nie gesehen. Was sie da erlebt haben, haben sie noch nie erlebt. Wer ist er? Was tut er? Wie kann er das tun? Die waren außer sich. Die sind ausgeflippt. Das kennen wir gar nicht. Für uns ist das alles dann schon... Ich spare jetzt mir ein paar Kommentare. Sie konnten es nicht für sich behalten. Wie denn auch? Ich bin nicht böse um sie. Wie denn auch? Könnt ihr euch vorstellen? Dieser junge Mann oder alte Mann, ich weiß es nicht, dieser Mann, taub gewesen, jetzt hört, jetzt sogar reden, auf einmal kann er reden. Nicht nur, dass er dieses Wunder an sich erlebt hat, was ja übermaßen schon ihn glücklich gemacht hat. Jetzt das für sich zu behalten, wie geht das? Wie geht das? Nach Hause zu gehen, ja, danke. Nächstes Mal komme ich wieder. Mit dem nächsten Problem. Er konnte es nicht. Also, das ist eine herrliche Geschichte. Dann heißt es, und sie gerieten im höchsten Maße außer sich und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Darf ich euch noch auf eine Sache aufmerksam machen und zum Schluss kommen? Wie lang der Schluss ist, sage ich euch nicht, aber ich komme zum Schluss. Ja. Das ist der letzte Punkt. Hier heißt es, er hat alles wohlgemacht. Schaut mal, der Grund ihrer Begeisterung, der Grund ihres Zeugnis übermaßen, weil sie konnten es nicht verstehen, wie kann er alles gut machen, alles wohl machen? Und dieses Wohl, wir können übersetzen sogar perfekt. Er hat alles perfekt gemacht. Er hat alles wunderbar gemacht. Er hat das alles sehr gut gemacht. Und wenn ich diese Worte sage, erinnert euch das an irgendwas? An welche Stelle in der Bibel? 1. Mose 1, Kapitel 1. Und Gott sprach und es wurde. Und Gott sprach und es wurde. Und es war gut. Und am Ende, es war sehr gut. Es war perfekt. Wisst ihr, was sie erkennen? Hier ist der Schöpfer, er macht alles perfekt. Er guckt zum Himmel und er macht Taube hören und Stumme reden. Und zwar wie? Perfekt. Nicht nur, guck mal, da ist eine Besserung da und guck mal, der kann schon ein bisschen besser hören. Wenn ich schreie, dann kann er schon wahrnehmen. Er kann es ist perfekt. Das ist nicht normal, es ist perfekt. Das bringt sie in eine Rage von Begeisterung. Sie sehen, hier muss einer sein, der ist der Herr über die Schöpfung. Es ist der Schöpfer. Wer erkennt es? Heiden sagen, er hat es wohl gemacht. Wer sagt es nicht? Die 1. Mose 1 kennen. Die sagen es nicht. Die sagen, das macht er mit dem Beelzebul. Und die sagen, er macht es wohl. Er macht's gut. Er macht's sehr gut. Er hat alles wohl gemacht. Und was hat er alles wohl gemacht? Er hat alles wohl gemacht. Er macht sowohl taubend hören, als auch die Stummen reden. Und jetzt kommt der schönste Teil in meiner Predigt heute. Das, was ich so sehr liebe, ist, wenn auf einmal in diesen Texten, in den Evangelien, sich das Alte Testament erfüllt. Ist so herrlich. Denn an dieser Stelle sagt Markus oder verwendet Markus ein Wort für Tauben, das an keiner anderen Stelle im Neuen Testament steht. Es gibt verschiedene Worte für taub. Und davor heißt es, die bringen dann einen Taubstummen, einen Tauben, der verwendet sogar da im gleichen Text ein anderes Wort und nicht ohne Grund sagt, jetzt passt mal auf. Als sie dieses Zeugnis geben und sagen, er macht Taube wieder hörend, dann verwendet er ein Wort, das nur in einer Übersetzung vorkommt, und zwar in der griechischen LXX, der Septuaginta. Und das ist die Übersetzung, die Gelehrten Hebräer vom Hebräischen ins Griechische übersetzt haben. Es taucht dieses Wort nur ein einziges Mal im Alten Testament auf, in dieser Formulierung. Und wisst ihr wo? in Jesaja 35. Und jetzt schlagt man es mir wieder auf. Das heißt, was Markus hier macht, er sagt, sie geben Zeugnis. Und Markus sagt, hier erfüllt sich etwas, nämlich Jesaja 35. Und spätestens hier ist meine Begeisterung groß. Schlagt mit mir Jesaja 35. Ich bin mir sicher, weil wir Jesaja so lieben, diesen Propheten, das erste Evangelium vor Matthäus sogar noch. Ich lese aber diesen Abschnitt euch nochmal vor. Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land. Jauchzen wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Also da wird ein Übermaß an Freude geben. Ein Ausflippen wird es geben. Warum? Weil die Wüste, die war trocken und auf einmal, da ist Leben. Da blüht's und da gedeiht's. Das Land, die Steppe aufblühen und eine Narzisse. Vers 2. Sie wird in voller Blüte stehen und jauchzen. Jetzt, bevor ich weiterrede, für die Geschwister, die mit mir schon einen Weg gegangen sind, wir wissen, dass hier prophetische Rede ist und dass Jesaja viel in Schatten und Bildern spricht. So wie über Johannes den Täufer davon spricht, dass er die Berge platt macht und Teller wiederhöht, dass er kein buchstäblicher Bauarbeiter war oder Straßenarbeiter, sondern dass hier geistliche Wahrheiten für Sünde und für Buße stehen. Und genau das hier, Freunde, hier haben wir geistliche Bilder. Das heißt, ein Land, das dürr lag, das kein Leben, kein Segen, nichts hatte, das verwelkt war, wird aufblühen. Es wird sich aufgrund dieses Aufblühens eine große Freude sich weit brachen. Eine Übermaß große außer sich sein. Und jetzt schaut nochmal, Vers 2. Sie wird in voller Blüte stehen und jauchzen, ja, jauchzen und jubeln. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben. Wo war Jesus gerade? Libanon. Das heißt, das, was uns beschrieben wird, das ist genau das. Es erfüllt sich in Markus, spätestens Markus Kapitel 7. Auf einmal in Libanon, in diesem vertrockneten und nicht buchstäblich vertrockneten, geistlich vertrockneten Land, wird etwas aufblühen. Und dieser Aufblühen, wir werden gleich sehen, was geschieht, wird zu Jubel und zu Begeisterung werden. Dass sie nicht mal das Gebot nicht zu sagen, die werden es trotzdem verkündigen, werden es trotzdem sagen. Schaut mal, was ist der Grund des Jubels? Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Wie werden sie sie sehen? Im Angesicht des Sohnes. Die Herrlichkeit des Herrn, seiner Macht, seiner Kraft. Er spricht und es wird. Und er kommt, legt die Finger in die Ohren, legt den Finger auf die Zunge, seufzt, schaut hinaus, sage, es werde gelöst und er wird geheilt. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit unseres Gottes. Wen sehen Sie? Jesus. Von wem sprach Jesaja? Von Libanon, von dem Wunder. Es geht noch weiter. Wenn ihr sagt, oh, das ist vielleicht ein Haaren herbeigezogen, liest mit mir. Stärkt die schlafen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, sei stark, fürchtet euch nicht. Das ist Zuwendung. Das ist Ermutigung. Das ist Stärkung. Freunde, seid nicht entmutigt. Hilfe kommt. Oh, das stärkt. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Jesus kommt, das ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes am Kreuz. Er selbst kommt und wird euch retten. Und jetzt schaut mal, spätestens jetzt muss klar sein. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Das Wort hier, die Ohren der Tauben, dieses Wort Tauben ist das einzige Wort an einer anderen Stelle, das ist Markus Kapitel 7. An keiner anderen Stelle wird dieses Wort für Tauben verwendet. Was Markus macht, ist folgendes, er sagt, das was in Markus 7 ich euch jetzt beschreibe, das ist das gleiche, was in Jesaja 35 die Rede ist. Das ist Erfüllung. Warum? Ich bin gleich fertig. Warum sage ich es euch gleich? Und die Ohren der Tauben geöffnet, Hephata, die werden geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Das ist Erfüllung. und jauchzten die Zunge der Stummen. Und sie waren über alle Maße erfüllt. Und sie jauchzten, sie redeten, sie konnten nicht anders. Die Zunge, die konnte man nicht mehr binden. Sie war nämlich gelöst. Sie war gelöst. Denn in der Wüste bricht Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Und an der Stelle, wo die Schakale lagerten, wird Gras sowie Rohr und Schilf sein. Und dort wird eine Straße sein und ein Weg. Und er wird der Heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf dem Weg geht, selbst Einfältige werden nicht irreführen. Von welchem Weg ist hier die Rede? Jesus sagt, ich bin der Weg, das ist der Weg. Hier geht es um Jesus, hier geht es nicht um einen Buchstaben Weg. Hier geht es um unseren Herrn Jesus Christus. Und er macht den Weg und er bringt den Weg zu den Nationen, zu den Heiden. Kein Löwe wird dort sein, der Teufel, und kein reißendes Tier wird auf ihn hinaufgehen, noch dort gefunden werden, sondern die Erlösten werden darauf gehen. Die Erlösten, die Gläubigen, die in Christus sind, die werden den Weg erkennen. Und sie werden ihn preisen und die werden jubeln und strömen lebendigen Wassern werden fließen. Und dann heißt es, und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren aus aller Welt. Und nach Zion kommen mit Jubel. Und ewige Freude wird in ihr Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen. Und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Was hat Jesus gemacht, als er heilte? Er seufzte. Und dann kam Freude. Kein Seufzen mehr. Was wir hier haben ist Erfüllung. Wisst ihr, warum ich euch sage? Markus 7 ist die Erfüllung von Jesaja 35. Es ist nicht, oder andersrum, Jesaja 35 erfüllt sich beim ersten Kommen Jesu. Wisst ihr, warum ich sage? Weil manche sagen, dass Jesaja 35 sich wann erfüllen wird? Beim zweiten Kommen Jesu. Dann werden buchstäbliche Wege sein. Dann wird buchstäblich Libanon aufblühen. Dann wird buchstäblich all das sein, was da... Nee. Das Traurige ist, dass wie bei den Juden damals, als sich vor ihren Augen der Prophet Jesaja sich erfüllte, haben sie es nicht erkannt und haben die Herrlichkeit des Herrn verworfen, haben ihn gekreuzigt, weil sie nicht verstanden, was die Propheten gesagt haben. Mich wundert es, dass man oberflächlich bei den Zeichen wundern bleibt, weil man äußerlich gesund werden will und all diese Dinge. Aber die Wahrheit in Christus, das vor unseren Augen sich schon seit über 2000 Jahren erfüllt, nicht sieht. Er wendet sich uns zu. Und es geht nicht um deine körperliche Krankheit in erster Linie. Vermag er das, natürlich. Er ist gekommen, um dich vor der ewigen Sünde zu retten. Auf einen Weg der Gerechtigkeit zu bringen, auf einen Weg der Rettung zu bringen, wo kein Löwe und kein böses Tier mehr ist, damit du sicher bist. Darum geht's. Dein und mein Herr. Ich hoffe, ihr könnt etwas von dieser Herrlichkeit aus diesen kurzen Versen sehen. Ich möchte Jesus danken. Wir stehen dazu auf. Darf ich die einladen, mitzubeten? Ihr dürft gerne mitbeten, wer vom Herzen hat. Ich mache den Abschluss. Amen. Und ich möchte mich meinem Bruder anschließen, Jesus Christus, und bitten, Herr, dass du wirklich, Herr, unsere Ohren, die Ohren in dieser Welt auftust und die Augen sehen lässt und die Zunge löst, Herr, damit wir dich verherrlichen und wir dich sehen, damit wir dich hören. Und damit wir dich verherrlichen, weil uns die wahre Rettung geschenkt worden ist in dir, Jesus Christus, weil wir den wahren Weg erkannt und den wahren Weg betreten haben. Herr, ich bitte dich, tu Großes, das wirst du tun, das hast du verheißen. Ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die Tiefe deines Wortes, für die Klarheit deines Wortes und für den Glauben an dieses Wort. Amen.